Satz 3. Als willkürliche Durchsetzung einer kulturellen Willkür, welche die pädagogische Autorität, das heißt eine delegierte Autorität, voraussetzt, die impliziert, dass die pädagogische Instanz die Prinzipien der kulturellen Willkür reproduziert, die eine Gruppe oder eine Klasse sowohl durch ihre Existenz wie dadurch als reproduzierenswert durchsetzt, dass sie die für ihre Reproduktion unabdingbare Autorität an eine Instanz delegiert, impliziert die pädagogische Aktion, die pädagogische Arbeit als Einprägungsarbeit, die lange genug andauern muss, um eine dauerhafte Bildung zu erzeugen, das heißt einen Habitus als Produkt der Verinnerlichung der Prinzipien einer kulturellen Willkür, die imstande ist, sich nach Einstellung der pädagogischen Aktion zu perpetuieren und damit in der Praxis die Prinzipien der verinnerlichten Willkür zu perpetuieren.
Im Satz 3 sind zwei wesentliche Aussagen zusammengefasst. Zum einen, dass man immer untersuchen kann, wie eine bestehende gesellschaftliche Ordnung sich in der Art und Weise, wie das Bildungssystem organisiert ist, ausdrückt. Ich möchte ein einfaches Beispiel bringen. Man könnte glauben, dass zum Beispiel das Medizinstudium so wäre, wie es ist, weil es keine andere Art geben kann, wie man Ärztinnen ausbildet, und dass eben das Studium die einzige Form ist, so hochqualifizierte Individuen auszubilden. Nur stimmt das eben nur sehr bedingt. In den Vereinigten Staaten wurden bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Medizinerinnen in einer Art Lehre ausgebildet, die große Ähnlichkeiten mit anderen Lehrberufen, wie zum Beispiel den Lehrberuf eines Schmieds, gehabt haben. Das kann man als Beispiel dafür nehmen, dass in einer Universität nicht nur Wissen reproduziert wird, sondern auch eine Gesellschaftsordnung, in der es klare Hierarchien gibt und in der, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, eben eine Krankenschwester überhaupt nicht auf die Idee kommen soll, etwas anderes zu tun als das, was sie tut, nämlich untergeordnete Dienste zu leisten, und schon gar nicht auf die Idee kommt, sich ein ärztliches Urteil anzumaßen. Es ist auf der anderen Seite kein Wunder, dass man so produzierte hierarchische Unterschiede dann auch auf der Einkommensebene wiederfindet und wir diesen Gegensatz zwischen dem besonders schlecht bezahlten, meist weiblichen Pflegepersonal auf der einen Seite und den besonders gut bezahlten, erkennenden und verordneten Ärzten auf der anderen Seite wiederfinden. Es ist wichtig zu sehen, dass solche gesellschaftlichen Unterschiede reproduziert werden können, auch dann, wenn zwischen den Kompetenzen der Individuen nur mehr sehr geringe Unterschiede bestehen.
Der zweite Hauptgedanke besteht noch einmal darin, dass Schulen den Habitus formen müssen, damit ihre Anforderungen auch dann wirksam bleiben, wenn die Individuen dem direkten schulischen Zwang schon längst entzogen sind.
Der Gedanke, dass Bildungssysteme etwas in die Individuen einprägen, ist natürlich ein sehr alter. Was bei Bourdieu so wichtig erscheint, ist, dass er weit mehr als an die Folgen eines Zwangs, an die Folgen einer Überredung denkt. Die Schule vermittelt auch jener noch eine Liebe zur schulischen Ordnung, die die Schule als Institution zutiefst verachtet und gehasst haben. Wir können uns zwar gegen den autoritären Stil einer Schule auflehnen, eine Leidenschaft fürs Lernen und fürs Ordnen und fürs Analysieren oder für die sogenannten selbstgewählten Arbeiten bekommen wir aber allemal mit. Es ist auch überhaupt kein Zufall, dass viele Schülerinnen, die sich gegen die Schule als Institution aufgelehnt haben, später dann ein meistens geisteswissenschaftliches Studium aufnehmen, weil es ihnen einfach erstrebenswert vorkommt, sich mit Dingen wie Literatur oder zum Beispiel auch Philosophie zu beschäftigen, und weil sie eine solche Beschäftigung lieben gelernt haben. Das Bewusstsein, dass sie damit eine schulische Prägung weiterführen, geht oft völlig verloren. Und zwar natürlich genau dann, wenn diese Wahl zum Beispiel eines Philosophiestudiums mit der Wahl eines vernünftigen Studiums verglichen wird. Es ist ja ganz klar, dass man eben Philosophie und nicht etwa BWL oder Jus studiert hat. Und es ist auf der anderen Seite ebenfalls klar, dass wenn die Schule Ordnungen des Wissens in einer Art und Weise reproduzieren, damit in der sich auch eine bestimmte Machtverteilung in der sozialen Welt ausspricht, dass mit der Liebe zu diesem Wissen man auch eine bestimmte Art von Liebe zu dieser Gesellschaftsordnung miterlernt.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la fosse.
Débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion du bas-fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force.
Le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère. Un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite gantée de noir. Sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite.
Satz 4. Jedes institutionalisierte Unterrichtssystem verdankt die spezifischen Merkmale seiner Struktur und seines Funktionierens der Tatsache, dass es mit den Mitteln der Institution die institutionellen Bedingungen produzieren und reproduzieren muss, deren Existenz und Fortdauer notwendig sind, sowohl für die Ausübung seiner ihm eigentümlichen Einprägungsfunktion wie für die Vollendung seiner Funktion der Reproduktion einer kulturellen Willkür, die es nicht produziert und deren Reproduktion zur Reproduktion der Verhältnisse zwischen den Gruppen oder den Klassen beiträgt.
In dieser letzten These wird auf einen ganz wichtigen Zusammenhang verwiesen. Bildungssysteme sind durch und durch von den Zwängen geprägt, die sich daraus ergeben, dass sie sich selbst am Leben erhalten müssen. Das ist eine völlig abstruse Aufgabe der Institutionen wie Gymnasien oder Universitäten, ihre verrücktesten Eigenschaften verdanken. Schulische Institutionen brauchen immer Ideologien, die sie rechtfertigen. Und in ihnen herrschen immer ganz andere soziale Gesetzmäßigkeiten, als von diesen Ideologien behauptet werden. Und die Möglichkeit, sich als Institution zu erhalten, ist immer in einem doppelten Sinn abgeleitet. Die Macht der Institutionen stammt immer von der Macht der dominierenden Klassenfraktionen. Deshalb sind Bildungsinstitutionen auch immer geneigt, diese Machtkonstellation symbolisch zu untermauern. Sich selbst am Leben zu erhalten und die realen Machtverhältnisse zu bestätigen, sind deshalb für Bildungssysteme immer eng miteinander verbunden. die zentrale Methode der Bildungssysteme für sich zur Unterstützung der mächtigeren Klassenfraktionen zu bewahren, besteht eben darin, eine kulturelle Willkür, die von den Herrschenden über die beherrschten Klassenfraktionen ausgeübt wird, positiv aufzunehmen und zu verklären.
Als historisches Beispiel für diesen doch ziemlich komplizierten Zusammenhang kann die Einführung des Altgriechischen als Pflichtfach gelten.
Altgriechisch ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Gymnasien als Pflichtfach eingeführt worden. Zugleich erlebte genau in diesem Zeitabschnitt die klassische Philologie an den Universitäten im deutschsprachigen Raum eine nie gekannte Hochblüte. Zusammen mit der Geschichte war die klassische Philologie für ein halbes Jahrhundert die öffentlich anerkannte Leitwissenschaft in Deutschland schlechthin. Die Wirkungen kann man sich sehr gut vorstellen. Mit der Aufwertung der Altertumswissenschaften und der humanistischen Fächer insgesamt ging eine Abwertung praktischer Disziplinen wie zum Beispiel der Technik einher. Absolventinnen der humanistischen Gymnasien war aber trotz allem eine Vielzahl an sozialen Vorrechten vorbehalten. Die Einführung von Altgriechisch war damit ein bewusstes Instrument, um den ausschließenden Charakter der Matura oder in Deutschland des Abiturs weiterhin sicherzustellen und damit den Ausschluss einerseits der Frauen und andererseits der sozial weniger privilegierten Klassenfraktionen zu perpetuieren. Als zusammenfassend: Eine kulturelle Willkür, altgriechisch, die zur Erhaltung der Macht einer Klassenfraktion und eines Geschlechts über andere Klassenfraktionen und dem anderen Geschlecht dienen soll, wird vom Bildungssystem übernommen und zugleich völlig überhöht als der Inbegriff von Wissenschaftlichkeit und Geistesgröße durchgesetzt, sodass der Zusammenhang mit der Herrschaftsfunktion völlig aus dem Blick gerät.
Wenn wir die Diagnose, dass das Bildungssystem zunächst und vor allem kulturelle Willkür ausübt, auf die Universität anwenden, die ja Teil des Bildungssystems ist, kommen wir, finde ich, zu spannenden Fragestellungen. Klar ist, dass die Universität großen Wert darauf legt, dass das, was in ihr geschieht, von gesellschaftlichen und politischen Interessen weitgehend unabhängig ist. Das war und ist ihr Selbstanspruch. Die Bildung, die in der Universität vermittelt wird, ist, wenn es nach dem Selbstverständnis der meisten Lehrenden und Studierenden geht, noch wesentlich autonomer als die Bildung, die an Schulen und Gymnasien vermittelt wird. Sie kann, wenn wir dieser Logik folgen, schon deshalb nicht Umsetzung einer kulturellen Willkür sein, weil sie sich an der Wissenschaft orientiert. Und, wie uns an der Hauptstiege des neuen Institutsgebäudes der Universität Wien tagtäglich in großen Lettern versichert wird, die Wissenschaft und ihre Lehre sind ja frei. Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen haben zwar die Tendenz zu glauben, dass dieser Satz für Naturwissenschaften, Technik, Rechtswissenschaften und dergleichen wohl nicht so ganz stimmt, für die eigenen Fächer aber doch sehr weitgehend. Ich finde, dass die Perspektive, unter der Bourdieu auf das Bildungs- und Wissenschaftssystem schaut, auf das zweite können wir heute gar nicht eingehen, einem helfen kann, die Spannungsverhältnisse etwas deutlicher zu sehen, unter denen alle, die in diesem Bereich tätig sind, Studierende wie Lehrende, immer stehen. Die Universität erhebt ja den Anspruch, ein sehr hohes Niveau an Bildung zu vermitteln. Und unter unserer Perspektive heißt das natürlich, Wahrnehmungs- und Urteilsformen, die sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb der Universität als reproduzierenswert anerkannt sind. Das heißt, als Institution kann sie gar nicht anders, als dazu beitragen, dass das, was zunächst bloß da ist, in seiner Existenz auch als berechtigt anerkannt wird. Und das gilt eben nicht nur in Bereichen, deren politische und ökonomische Relevanz unmittelbar einleuchten. Es gibt kein Fach in dieser Institution, das der Notwendigkeit nicht unterliegt, durchgesetzte Wahrnehmungsweisen und damit Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren.
Heißt das also, dass man sich von der Idee einer freien Wissenschaft, einer von ökonomischen Zielen unabhängigen Bildung verabschieden muss?
Interessanterweise finden wir bei Bourdieu und seinen Mitarbeiterinnen, ganz im Gegensatz zu dem, was diese Frage suggeriert, eine sehr starke, geradezu pathetische Betonung des Werts der relativen Autonomie von Wissenschaft und auch von Kunst. Weder die relative Autonomie noch ihr Wert werden unter dieser Perspektive abgeschafft oder einfach als Illusion hingestellt. An den Analysen der Universität, ich denke hier an das Buch Homo Academicus, kann man sich das besonders klar machen. Diese Institution hat tatsächlich einen in sich widersprüchlichen Auftrag. Sie hat reproduzierenswerte Denk- und Wahrnehmungsweisen weiterzugeben und reproduziert damit genau die Sicht auf die soziale Welt, in der dieser Institution eine Schlüsselstellung für den Zugang zu gesellschaftlichen Machtpositionen zukommt. Sie hat aber auch den Auftrag, die wissenschaftliche Sicht auf diese Welt weiterzutreiben und zu befördern. Und das heißt für unser Thema, die Wahrnehmungsweisen, die unausgesprochen und weitgehend unbewusst vermittelt werden, zum Thema, sie bewusst zu machen und damit jedenfalls den ersten Schritt für eine Veränderung dieser Wahrnehmungsweisen zu ermöglichen.
Thank you.
Welche Folgerungen können wir aus diesen Überlegungen für die aktuellen universitätspolitischen Auseinandersetzungen, Stichwort Studiengebühren oder Einsparungsziele, ziehen?
Ich kann hier nur sagen, was ich glaube, aus den Analysen, über die wir hier sprechen, gelernt zu haben. Personen, die sich dafür einsetzen, dass die Universität in einer produktiven Weise weiter existieren bzw. verbessert werden soll, müssen sich darüber im Klaren sein, dass die charakteristische Produktivität, die diese Institution entwickeln kann, von dem institutionalisierten Spannungszustand abhängt, den ich vorher zu beschreiben versucht habe. Das heißt auf der einen Seite, dass es notwendig ist, gesellschaftliche und politische Akzeptanz für das zu gewinnen, was diese Institution tatsächlich hervorbringen kann, nämlich Menschen, die wenigstens bis zu einem gewissen Grad gelernt haben, überkommene Wahrnehmungs- und Denkweisen zu thematisieren und in Frage zu stellen. Es handelt sich dabei um eine sehr wertvolle gesellschaftliche und kulturelle Ressource, um es einmal modisch auszudrücken. Es heißt aber auch, dass diejenigen, die in der Universität arbeiten, ich meine damit die Lehrenden und die Studierenden, sich fragen müssen, in welcher Weise der Spannungszustand zwischen der Reproduktion von anerkannten Denkweisen auf der einen Seite und der Thematisierung und Analyse auf der anderen Seite in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld überhaupt ausgebildet ist. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und Bourdieus Analysen können da, finde ich, als Instrumente zur Reflexion außerordentlich nützlich sein.
Ich möchte zum Schluss zu unserem Titel Forschung als Politik zurückkommen. Bourdieu ist ja vor allem für seine journalistischen Interventionen bekannt geworden. Es wird auch gerne seine Aussage zitiert, Forscherinnen sollten ihre Ergebnisse, so wie er, in die öffentliche Debatte einbringen. Ich hingegen halte Bourdieus Ermutigungen, sich über die Stellung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit in der Gesamtgesellschaft klar zu werden, für viel wichtiger. Ich glaube vor allem, dass wir eins davon lernen können. Unsere eigene wissenschaftliche Arbeit, die ja innerhalb der Institution Universität bzw. innerhalb des wissenschaftlichen Feldes sehr wohl auf Widerstand stoßen kann, zum Beispiel auf völliges Desinteresse, entwickelt ihren Einfluss viel mehr über die traditionellen Kanäle, wie zum Beispiel die wissenschaftlichen Publikationen, vor allem aber über die Ausbildung an den Universitäten selbst, die Ausbildung von Lehrerinnen und in weiterer Folge dann die Ausbildung an den Schulen und weit weniger über unsere journalistischen Stellungnahmen.
Ja, damit wollen wir uns für heute für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. In den nächsten philosophischen Brocken am kommenden Mittwoch werden Herbert Rachowetz und Johann Schelkskorn zum Thema Auch Toleranz hat ihre Grenzen diskutieren. Die Haaren, oh.
حبيت